Von den Sopranos zu den Mad Men, die Faszination amerikanischer Fernsehserien. Sie hören einen Artikel von Lothar Mikos. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts sind hochwertige, komplex erzählte Fernsehserien aus den USA zu einem Massenphänomen geworden. Sie haben einen Großteil ihres Erfolgs der Faszination zu verdanken, die sie weltweit auslösen. Vor allem ein junges, gebildetes Publikum gutiert deren Erzählweise und Inszenierungsstil. Deutsche Serien haben es dagegen bei einem jungen Publikum schwer. Sie sprechen eher ältere Menschen an und werden nur selten in andere Länder verkauft. In dem Beitrag geht es um die Besonderheit von amerikanischen Dramaserien im Fernsehen. Betrachtet werden die Erzählweisen und Produktionsbedingungen.
Das neue Jahrtausend begann mit einem Serienknaller, von dem die deutschen Zuschauer jedoch kaum etwas mitbekamen. Bereits im Januar 1999 war auf dem amerikanischen Pay-TV-Sender HBO die Mafia-Serie Die Sopranos gestartet. Im Frühjahr 2000 durften dann die deutschen Zuschauer einen Einblick in das Leben der Familie von Tony Soprano gewinnen, allerdings zu später Stunde nach 23 Uhr, zunächst samstags, dann sonntags auf dem ZDF, zu einer Sendezeit also, zu der jüngere Zuschauer bestimmt nicht diesen Seniorensender einschalteten. So kam es, wie es kommen musste. Nach 3 Staffeln war im Herbst 2002 beim ZDF Schluss mit der Serie. Während HBO in den USA im Durchschnitt etwa 8 Millionen Zuschauer pro Folge verzeichnen konnte,
vergleiche Blanchet 2011, Seite 55,
und die Serie eine Auszeichnung nach der anderen gewann, versendete sie sich gewissermaßen in Deutschland. Auf der Veranstaltung TV Drama Vision des Nordic Film Market während des Internationalen Filmfestivals in Göteborg im Februar 2012 sagte David Madden, Präsident des amerikanischen Fernsehstudios Fox, den weittragenden Satz:
Die Sopranos haben das Fernsehen verändert. Die Erzählweise von Serien ist eine andere geworden.
Diese Aussage macht mehr als deutlich, wie sehr sich die Landschaft der Fernsehserien, vor allem der Dramaserien, in den USA verändert hat. Während einige dieser neuen Serien in Deutschland vor allem auf den privaten Fernsehsendern mit mehr oder minder großem Erfolg liefen, hat sich die veränderte Erzählweise nicht auf die deutsche Serienproduktion ausgewirkt.
Komplexe Erzählungen.
Vor 25 Jahren war die Serienwelt noch in einfacher Ordnung. Es wurde zwischen Serien, Reihen und Mehrteilern unterschieden.
Vergleiche Mikos 1987, Seite 8.
Serien erzählten eine offene, zukunftsorientierte Geschichte. Die Charaktere entwickelten sich über die Zeit weiter, mehrere Handlungsstränge wurden miteinander verwoben. Dallas und Denver Clan galten damals als prototypische Beispiele solcher Serien im Abendprogramm. Reihen erzählten mit immer dem gleichen Personal in sich abgeschlossene Geschichten pro Folge. Derrick und der Tatort dienten hier als Beispiele. Mehrteiler hingegen erzählten eine abgeschlossene Geschichte über 2 bis 12 Folgen hinweg. In den Telenovelas konnte dies auch 150 oder mehr Folgen dauern. Allerdings kam es in den 1990er Jahren schnell zu einer Vermischung der Formen. Seitdem ist von sogenannten Flexi-Narratives,
Nelson 1997, Seite 30, folgende,
oder von hybriden Serienformen,
vergleiche Krieber 2004, Seite 11,
die Rede. Serien- und Reihenelemente im angloamerikanischen Raum stehen Serials für Serien und Series für Reihen vermischen sich. Mit dem Begriff Flexi-Narrative wird ein
Mix vieler Narrationsebenen und eine Kombination von Formatformen
bezeichnet.
Pipioca 2011, Seite 47.
In den klassischen Reihen entwickeln sich die Charaktere zunehmend über mehrere Folgen hinweg, während in den Serien mit abgeschlossenen Handlungssträngen gearbeitet wird. Als Beispiel für diese neuen Formen des Erzählens, die zugleich das sogenannte Quality TV ausmachen, gelten Hill Street Blues und vor allem Twin Peaks. Mit anderen Worten,
Quality TV ist die Fernsehvariante des Kunstfilms. Thompson 1996, Seite 16.
Mit den Sopranos wurde die Hybridität der Serienformen auf die Spitze getrieben, was seitdem die Produktion von Primetime-Serien nachhaltig beeinflusst hat. In der Serie werden Strukturen des Gangsterfilms, der Soap-Opera, der Sitcom, der Familienserie und der Psychotherapie im Film verarbeitet.
Vergleiche Winter 2011, Seite 163, folgende.
In der Serie
entsteht durch Anknüpfung und Verwendung verschiedener thematischer Strukturen ein vielschichtiges, fiktionales Universum, in dem immer wieder neue Geschichten entwickelt werden, Charaktere sich verändern und neue Situationen entstehen. Eben da, Seite 164.
Die Erzählung ist so gebaut, dass potenziell auch immer wieder neue Charaktere eingebaut werden können.
Vergleiche Poland 2009, Seite 40.
In jeder einzelnen Episode gibt es mindestens 4 Handlungsstränge, von denen 2 gleichberechtigt sind und jeweils einen Konflikt aufbauen.
Der dritte Strang, C-Strang, kann einen Wesenszug einer Figur erzählen, der in den darauffolgenden Episoden in einem der A- oder B-Stränge zum Tragen kommt. In manchen Episoden gibt es auch einen vierten, den sogenannten D-Strang, der komödiantisch zur Auflockerung eingebaut ist. Kraus, 2011, Seite 37.
Dass 2 gleichberechtigte Handlungsstränge gibt, kann die Spannung, anders als in klassischen Serien, in denen ein Handlungsstrang dominiert, verteilt werden und führt so zu einer Verdichtung der Erzählung. Die Handlung ist für die einzelnen Folgen zentral, denn Konflikte werden innerhalb einer Episode aufgebaut und beendet. Was die Serie vorantreibt, sind die Charaktere, ihre Routinen und ihre Entwicklung.
Auf der Grundlage der physischen und psychischen Konstruktion der Figuren entstehen die Konfliktlinien, eben da.
Die Charaktere sind nicht einfach gestrickt, sondern sehr komplex und voller Widersprüche. Da sie eng an die Handlung gebunden sind, führt das zu einer äußerst komplexen Erzählweise, die die Mitarbeit der Zuschauer bei der Geschichte herausfordert. Das gilt für jede einzelne Folge wie für die gesamte Serie.
Der Zuschauer muss also die Verbindungen zwischen dem Geschehen der einzelnen Episode und dem umfassenderen fiktionalen Universum erkennen und aktiv Bezüge herstellen. Winter, 2011, Seite 165.
Diese Aktivierung des Zuschauers ist für die neueren US-Serien typisch. Daher streben sie auch nach wiederholtem Konsum, zum Beispiel auf DVD oder per Video on Demand. Auf diese Weise können die Zuschauer immer wieder Neues entdecken. Prototypisch für eine Rätselserie ist sicher Lost, eine Serie, die auch in der deutschen Medien- und Kommunikationswissenschaft große Aufmerksamkeit erregt hat.
Vergleiche Grave 2010, Seite 66 folgende, Oleg 2011, Pipiorka 2011, Scharbacher 2010, Schmöller 2011, Ziegenhagen 2009.
Hier werden bis zu 10 Handlungsstränge pro Episode erzählt. Wie in den Sopranos stehen auch hier die Charaktere im Mittelpunkt. Ihre Geschichte nach dem Flugzeugabsturz auf der Insel wird bis zum Ende der 3. Staffel mit Rückblenden angereichert. Ab dann kommen auch Vorausblenden hinzu. Es gibt also 3 Zeitebenen für das Ensemble von Figuren. Das führt zu großer Komplexität der Charaktere.
Vergleiche Pipiorka 2011, Seite 62 folgende.
Die Zuschauer müssen mit den Ungereimtheiten zwischen den Ebenen leben oder können versuchen, diese im Austausch mit anderen Zuschauern zu lösen. Die Fanaktivitäten spielen daher bei Lost eine große Rolle.
Vergleiche Ziegenhagen 2009, Seite 101 folgende.
Ein wesentliches Merkmal der Serie ist das Vorenthalten von Informationen.
Lost erzählt zwar eine komplexe Geschichte, doch bleibt sie in erster Linie auch deshalb so mysteriös, weil kontinuierlich Informationen zurückgehalten werden, also komplex erzählt wird. Und weil viele Mechanismen des dargestellten Universums nur angedeutet werden, das dargestellte Universum also selbst als komplex und letztendlich nicht vollständig durchschaubar modelliert wird. Schmöller 2011, Seite 38.
Da die Zuschauer genauso viel oder wenig wissen wie die Figuren, bekommt die Serie einen mysteriösen Charakter. Bis zum Ende werden auch nicht alle Mysterien aufgelöst. Die Konflikte der Handlungsstränge werden auch nicht in einer Episode aufgelöst, sondern erstrecken sich über mehrere Episoden hinweg.
Manche reichen nicht nur über mehrere Episoden, sie reichen sogar bis in die nächste Staffel. Das rührt daher, dass die Handlungsstränge aussetzen, zurückgestellt werden und viel später erst wieder aufgegriffen und weitergeführt werden. Viele narrative Stränge laufen ins Leere und bleiben offen. Ziegenhagen 2009, Seite 36.
Dadurch entstehen
Konfusionen der Handlungsebenen. Pipiorka 2011, Seite 74.
Hinzu kommen durch die Flashbacks und Flashforwards Konfusionen auf der Zeitebene.
Vergleiche eben da, Seite 88 folgende.
Die Serie stellt damit eine große Herausforderung für die Zuschauer dar, die so gebunden werden oder aber schnell aussteigen. Neben der komplexen Erzählweise stechen die neuen US-amerikanischen Serien durch ihre Ästhetik heraus. Die Szenen sind filmisch aufgelöst. Die Serien zeichnen sich durch visuellen Reichtum und ästhetische Dichte aus. Eine Serie wie Mad Men orientiert sich in der Ausstattung und visuell an den 1960er Jahren, bleibt so auf der ästhetischen Ebene historisch genau und kann dabei auch an nostalgische Emotionen der Zuschauer anknüpfen. In der Serie 24 zum Beispiel werden eine Vielzahl von Narrativen und ästhetischen Spannungselementen, Parallelmontage, Splitscreen eingesetzt, sodass eine äußerst spannende, dichte Erzählung entsteht.
Vergleiche Mikos 2008, Seite 339 folgende.
Die narrative Komplexität wird durch den visuellen Stil und die ästhetischen Gestaltungsmittel unterstützt. Ein weiteres Merkmal, das US-Serien von deutschen unterscheidet, ist eine ungewöhnliche Story mit außergewöhnlichen Charakteren in Szenerien, in denen keine bürgerliche Normalbiografie gedeihen könnte. So spielt Sons of Anarchy in der Biker-Szene. In Six Feet Under steht ein Bestattungsunternehmen im Mittelpunkt. Ein Polizist ist als sympathischer Serienmörder aktiv.
Dexter.
Ein todkranker Lehrer wird unter Mithilfe eines ehemaligen Schülers zum Crystal Meth Produzenten, um seine Familie finanziell abzusichern.
Breaking Bad.
Um nur einige Beispiele zu nennen. Einige Serien orientieren sich am Fantasy- oder Vampir-Genre.
Game of Thrones, True Blood, The Vampire Diaries.
In anderen wird das Leben in heruntergekommenen Stadtvierteln ziemlich realistisch geschildert.
The Wire.
Oder ein multikulturelles Ensemble von Personen setzt seine besonderen Fähigkeiten ein.
Heroes.
Die einzige Serie im deutschen Fernsehen, die mit einer ungewöhnlichen Konstellation aufwartet, ist Dani Lowinski, die sich dann auch prompt in andere Länder, unter anderem in die USA, verkaufte.
Produktionsbedingungen.
Häufig wird als einer der Gründe für die höhere Qualität US-amerikanischer Serien das größere Budget genannt. 3 bis 4 Millionen Dollar pro Episode, a ca. 46 bis 48 Minuten.
60 Minuten inklusive Werbung.
Sind keine Seltenheit. Da können deutsche Serienproduktionen nicht mithalten. Aber Geld ist nicht alles. Als weiterer Grund für die besondere Qualität der amerikanischen Serien wird gern die Besonderheit des amerikanischen Fernsehmarktes hervorgehoben. Pay-TV und Kabelsender seien durch genauere Kenntnis ihres Zielpublikums in der Lage, speziell auf diese Zuschauer zugeschnittene Serien zu produzieren. Vor allem ein besser gebildetes, ökonomisch situiertes, junges Publikum werde so erreicht.
Die neuen Serien sprechen kein Massenpublikum an. Sie richten sich an eine privilegierte Elite. Ritzer, 2011, Seite 25. Vergleiche auch Thompson, 1996, Seite 14.
Das trifft jedoch nur zum Teil zu. Innovative Serien wie Desperate Housewives, Grey's Anatomy, Dr. House, Lost, The X-Files oder 24 wurden für die großen Networks ABC und Fox produziert. Diese Serien haben auch ein großes Publikum erreicht. Dagegen nimmt sich die Zuschauerschaft der von HBO, Showtime oder AMC produzierten Serien eher dürftig aus. So kommt Dexter,
Showtime,
im Schnitt auf etwas mehr als 2 Millionen Zuschauer. Mad Men,
AMC,
und Breaking Bad,
AMC,
liegen ebenfalls bei etwa 2 Millionen Zuschauern im Schnitt. True Blood,
HBO,
und die Sopranos,
HBO,
konnten mehr als 3 bzw. etwa 8 Millionen Zuschauer verzeichnen.
Vergleiche auch Blanchet 2011, Seite 54 folgende.
Richtig ist sicherlich, dass die US-Serien hier in Deutschland mehrheitlich ein junges, gebildetes Publikum ansprechen, zumal die meisten dieser Serien auf den Sendern mit einem jungen Publikum wie Pro7, Kabel 1 oder RTL 2 gezeigt werden. Die Produktion der Serien für das Nischenpublikum der Pay-TV- und Kabelsender mag sicher die eine oder andere Thematik und außergewöhnliche Geschichte erklären, nicht aber die Qualität der US-Serien schlechthin. Ein wichtiges Element der Produktion ist die Art des Schreibens. Die amerikanischen Serien werden im sogenannten Writer's Room entwickelt und geschrieben. In so einer Schreibwerkstatt arbeiten bei Dramaserien etwa 4 bis 6 Autoren. Bei Sitcoms können es bis zu 8 Autoren sein. Diese Gruppe der Schreibenden, die alle ihr Bestes geben, je nach Fähigkeit, wird durch den sogenannten Showrunner oder Creator zusammengehalten. Diese Personen werden inzwischen als
Autorenfilmer des Fernsehens
gehandelt, weil Serien wie Sopranos, Dexter oder The Wire ihre Qualität deren individuellen Stil verdanken.
Vergleiche Dreher 2010, Lavery 2010.
Doch das ist ein eher cineastischer Blick, der sich am Ideal des Autorenfilmers orientiert. Die Realität sieht etwas anders aus, wie die Teilnehmer des European TV Drama Series Lab des Erich Pommer Instituts von Showrunnern wie James Mannes Jr.,
Sopranos, The Shield, Dexter,
Simon Mirren,
Criminal Minds, Spooks, Walking the Dead
und Frank Spotnitz,
The X-Files, Hunted,
erfahren konnten. Showrunner sind oft auch als Produzenten der Serien tätig. Sie verfolgen die kreative Vision, der ihrer Arbeit untergeordnet ist. Zwar sind sie diejenigen, die letztlich entscheiden, wie die Geschichte der Serie verläuft und wie die einzelnen Charaktere gezeichnet sind, doch müssen sie offen für die Vorschläge der Autoren im Writers Room sein, denn die können besser sein als ihre eigenen. Die Arbeit der Showrunner ist also dem Produkt der Serie untergeordnet, nicht umgekehrt. In der Produktion gehe es vor allem um Kollektivität und Zusammenarbeit, so James Mannes am 26. April 2012 auf dem European TV Drama Series Lab. Das widerspricht ebenso dem Autorenideal wie die Aussagen von Frank Spotnitz einen Tag später, dass es für den Showrunner darum gehe, das Beste aus den Autoren im Writers Room herauszuholen. Die Rolle des Showrunners ist bei amerikanischen Serien so zentral, weil sie zwischen Sender, Produzent und Autoren vermittelt und dabei die Idee bzw. das Konzept einer Serie verfolgt und nicht, weil der Showrunner seine künstlerischen Ambitionen verwirklicht. Frank Spotnitz wies zudem darauf hin, dass in Europa die Rolle des Regisseurs sehr hoch geschätzt wird. Dadurch und durch den Einfluss von Fernsehredakteuren wird die Serienproduktion eher schwierig. In den USA sind die Regisseure zum Beispiel beim Schnitt der Serie gar nicht mehr dabei. Das liegt in der Hand der Showrunner und Cutter. Die gesamte Produktion der Serie wird vom Showrunner beaufsichtigt. In Deutschland werden lediglich Daily Soaps und Telenovelas von mehreren Autoren geschrieben. Ansonsten ist das Prinzip des Writers Room zwar bekannt, wird aber nur selten praktiziert. Die Serie Unschuldig wurde für ProSieben so produziert, mit Frank Weiß als Showrunner. Aber durchgesetzt hat sich das nicht, unter anderem, weil die vermeintlich höheren Kosten gescheut werden, zulasten der Qualität. Vom Showrunner als kreativem Kopf auf einem kreativen Körper wird viel verlangt. Dennoch ist es
der beste Job der Welt,
wie Vince Gilligan
Breaking Bad
es genannt hat.
Zitiert bei Lavery 2010, Seite 81. Schlussbemerkungen.
Jenseits aller Produktionsbedingungen sind für eine qualitative Serie immer noch eine gute Geschichte und komplexe Charaktere wichtig. Ein Dr. House ist einfach ein bisschen komplexer als ein Dr. Heilmann.
In aller Freundschaft.
Ein Dexter ist mit Sicherheit komplexer als ein Balko. Deutsche Serien wie In aller Freundschaft oder Um Himmels Willen sind sicher professionell und gut produziert. Doch sie sind sehr einfach gestrickt, weil sie ein größtmögliches Publikum ansprechen wollen. Ihnen fehlen komplexe Erzählstrukturen und Charaktere. Auch in der amerikanischen Serienproduktion ist sicher nicht alles Gold, was glänzt. Es ist schließlich nur eine kleine Zahl von Serien, die international erfolgreich sind. Allerdings sind die Bedingungen dafür durch neue Vertriebswege und neue Player wie Hulu und Netflix besser denn je. So lässt sich einfacher nicht nur auf das eigene Zielpublikum schielen, sondern auch für ein weltweites Nischenpublikum produzieren.
Vergleiche auch die Beiträge in Eichner, Mikos, Winter 2013 sowie Weber 2012.
Von diesem Verständnis des internationalen, globalen Fernsehmarktes im Hinblick auf Produktion, Vertrieb und Zielpublikum sind deutsche Produzenten und Sender leider noch weit entfernt.
Von den Sopranos zu den Mad Men, die Faszination amerikanischer Fernsehserien. Sie hörten einen Artikel von Lothar Mikos. Professor für Fernsehwissenschaft an der Hochschule für Film und Fernsehen HFF Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg. Es sprachen Vera Linz und Jörg Wagner.